Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix von Flixbox.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc
und dem
Fabian.
Heute geht es wieder um viele kleinere News im Newsflash und auch mal ein paar größere News in den richtigen News. Unter anderem geht es heute um die DICE Awards 2016, um Sword Art Online als VR-Spiel, um Spielekosten, um Stromkosten und das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann! Und da sind wir wieder. Bevor wir mit dem Newsflash anfangen, ein ganz kurzer Disclaimer.
Gebt uns Geld.
Ja, gebt uns Geld. Wir würden uns über eure Unterstützung sehr freuen über Patreon. Patreon.com/Pixelstammtisch. Aber dann fangen wir auch gleich mal an mit dem Newsflash.
Und zwar ist bekannt geworden, dass Bethesda 3 neue Langzeitprojekte in Arbeit hat. Die sollen sich zwar von den bisherigen Spielen des Unternehmers unterscheiden, aber dennoch im bekannten Bethesda-Stil gehalten sein.
Und weiter geht es mit Doom.
Genau, dieses erscheint ungeschnitten in Deutschland am 13. Mai 2016.
Genau, weiter geht es mit Rise of the Tomb Raider. Das wurde jetzt ja auch für den PC veröffentlicht und hat sich da fast dreimal so oft verkauft wie im Release-Monat auf der Xbox One. Weiter geht es mit Forza 6.
Genau, und dieses soll jetzt im Frühjahr 2016 auch für den PC erscheinen. Damit ist es das erste Forza für den PC. Es soll ein paar weniger Fahrzeuge und Straßen haben.
Genau, weiter geht es mit Rocket League.
Genau, dieses hatte jetzt so viel Umsatz, dass eine Retail-Version davon angekündigt wurde.
Weiter geht es mit Activision. Activision will genau wie EA verzichten, dieses Jahr auf die E3 zu gehen, macht es aber nicht wie EA und macht eine eigene Messe, was ja EA plant, nämlich die EA Play, sondern will einfach gar nicht präsent sein. Es kann sein, dass Sony daher die Titelpräsentation übernimmt oder sie das Ganze komplett auf die Gamescom verschieben, weil der Blizzard-Teil von Activision Blizzard, die haben das ja schon so gemacht, die haben natürlich noch ihre eigene Messe nebenbei, aber es ist alles noch unklar und wir bleiben gespannt. Weiter geht es mit No Man's Sky.
Genau, das Spiel soll am 22. Juni 2016 für den PC und die PlayStation 4 rauskommen.
Genau, das war es mit dem Newsflash. Weiter geht es mit den richtigen News. Und angefangen mit den DICE Awards 2016. Ja, die Sieger sind bekannt und das Game of the Year bei den DICE Awards wurde Fallout 4. Hat sich durchgesetzt gegen Bloodborne, Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider und The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, sonstige größere Achievements. Action Game of the Year wurde Star Wars Battlefront. Adventure Game of the Year wurde Metal Gear Solid 5. Was haben wir sonst noch so? Mobile Game of the Year wurde Fallout Shelter. Hier kleiner Fun Fact: Fallout Shelter wurde mehr gekauft sozusagen. Es ist ja ein Free-to-Play-Spiel, daher mehr runtergeladen als jedes andere Fallout irgendwie insgesamt. Oder auch alle Fallouts zusammen. Fallout Shelter wurde oft öfter gespielt. Ja. Dann den DICE Sprite Award. Das ist so ein Award für einen coolen, ja, Newcomer, oh mein Gott, die deutsche Version davon ist echt schlecht, also Newcomer, ist Rocket League geworden, hat sich unter anderem gegen Her Story, Galaxy, Kirby Space Program und Undertale durchgesetzt. Dann haben wir zum Beispiel noch sowas wie Outstanding Achievement in Story, das hat The Witcher 3 gewonnen und The Witcher 3 hat sonst auch nur den Technik Award sonst noch bekommen. Ja, ihr könnt euch das alles durchlesen, da gibt es ein paar tolle Awards, die sind verlinkt bei uns auf der Seite. Wirklich interessant sind solche Awardshows ja nicht wirklich, weil es nicht irgendwie die Oscars gibt, wie es beim Film ist, sondern einfach so jeder einfach seine Awards macht. Von daher, wie das zu gewichten ist, könnt ihr selber einordnen. Weiter geht es mit Rihanna Pratchett und sie sagt, Autoren werden zu oft außen vor gelassen. Ich zitiere mal, Autoren müssen mit dem ganzen Team interagieren und sollten nicht außen vor gelassen werden. Wenn die Autoren nicht einbezogen werden, wird es auch die Story nicht. Die Geschichte sind nicht nur Worte, sie durchdringt alles im Spiel. Ich denke, dass euch klar ist, dass es hier um Spieleautoren geht und nicht einfach um Buchautoren. Es geht nämlich darum, dass bei der Spielentwicklung die oft einfach außen vor gelassen werden, dass erst das Spiel gemacht wird und dann so, ja cool, jetzt haben wir echt fettes Gameplay, wir haben Charakterdesigns und so weiter, jetzt brauchen wir die Story. So ein bisschen hat sich nämlich bei Tomb Raider angefühlt und sie war nämlich die Autorin für jetzt Rise of the Tomb Raider. Und Rise of the Tomb Raider wurde ja dafür gelobt, dass das einfach jetzt alles viel, viel besser passt mit den Charakteren und von der Story her. Und sie ist auch für die Story von Mirror's Edge, das du ja gespielt hast, Fabi, verantwortlich.
Ja, das war auch echt eine coole Story.
Genau, und da war es halt so, dass das besser funktioniert hat. Da hatte man gutes Gameplay und eine gute Story und dann hast du ein sehr schönes Spiel. Dass das oft nicht funktioniert, sieht man an solchen Sachen wie jetzt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen böse gemeintes Beispiel, aber Dark Souls. Weil Dark Souls, die Story ist ja nicht wirklich vorhanden. Sie sagt nämlich hier was sehr Interessantes, bevor du was anderes sagst. dass Story-Autoren erst einbezogen werden, wenn das Spieldesign bereits steht und dass sie dann zu Rettungssanitätern werden und dass Spieler die Spiele trotzdem so sehr lieben, dass sie da mehr Story reininterpretieren, als wirklich da ist.
Naja, die Sache an Dark Souls ist, die wird ja nicht reininterpretiert. Das ist in alten Texten steht die fest drin.
Die ja, aber trotzdem ist sie ja nicht irgendwie im Spiel integriert.
Ja gut, aber das war wirklich so gewollt. Das war jetzt nicht gewollt, dass die aktiv
erzählt. War wahrscheinlich auch ein schlechtes Beispiel, tut mir leid, aber wir alle kennen die Spiele, wo die Story einfach nicht wirklich da ist oder nicht präsent ist. Man kann eigentlich fast jedes Call of Duty nehmen, wo das Gameplay im Vordergrund stand und man sich dann gedacht hat, lass mal noch eine Story ausdenken. Dann hatten sie halt noch 5 Minuten Zeit am Meeting, haben so einen Dude gefragt, der gerade vorbeigelaufen ist und der hat die dann halt schnell geschrieben. Ja. So läuft es halt bei Call of Duty ab, allgemein bei vielen Shootern. Ja, was haltet ihr davon? Ich bin ja eh großer Fan von Story-Spielen. Ich spiele lieber wegen der Story als dem Gameplay. Gerade sowas, ich habe Bioshock gespielt, ich bin kein Shooter-Fan. Gerade Bioshock Infinite habe ich trotzdem sehr gerne gespielt, weil die Story eben so überragend war. Dann habe ich Bastion gespielt. Dann habe ich jetzt hier Epistory gespielt. Das sind alle Spiele, die komplett unterschiedliches Gameplay haben und ich habe sie trotzdem alle gleich lieb. Sie sind alles mit und bei meinen Lieblingsspielen dabei, weil die Story so wunderschön ist. Und das ist das, was bei mir wichtig ist. Ihr seid da, glaube ich, noch so ein bisschen anders. Gerade Marc, du hast ja Bastion zwar durchgespielt, aber du bist dann trotzdem noch dabei geblieben, um das Gameplay noch so ein bisschen mehr auszureizen. Aber du hast es intensiver gespielt als ich, habe ich es in Erinnerung. Gerade was du von den Schwierigkeitsgraden her, das hast du ja, konntest ja, du ja keine modifizieren im Spiel, das meine ich ja. Und dazu musst du es ja länger spielen.
Nee.
Doch.
Doch, die hast du im Spielverlauf ja sowieso bekommen.
Ja, im Spielverlauf. Tokens. Ja, okay. Sorry, schon wieder ein schlechtes Beispiel. Dann sag doch einfach mal, wie es bei dir ist.
Ja, also ich finde, was sie sagt, auch sehr gut, weil ich spiele eigentlich auch lieber ein Spiel wegen der Story. Und
okay, dann Best-Franchise-Beispiel, aber hier passt jetzt das Dark Souls-Beispiel. Weil das hast du mehr als einmal gespielt.
Ja,
aber und nicht, du hast es nicht das zweite Mal wegen der Story gespielt.
Ich habe es noch nie wegen der Story gespielt.
Siehste, jetzt passt es als Beispiel. Ha, ich kann doch was. Ich habe mich gerade selbst gehighfived. So, jetzt darfst du.
Nein, sagen wir es mal so. Ich spiele lieber ein Spiel mit einer guten Story, als mit gutem Gameplay und keiner Story. Aber Dark Souls ist das
aber Ganze. Aber sie macht Dying Light. Oh, jetzt habe ich die Beispiele
endlich. Dying Light fand ich ja eher so meh.
Okay. Ich habe gedacht, dir hat es trotzdem Spaß gemacht in der Zeit, wo du es gespielt hast.
Nee. Okay. Also doch, mehr oder weniger, aber ich habe es ja
dann 15
Stunden klar gespielt und das ist für Dying Light nicht so viel. Ja. Also, ich finde, was ihr sagt, gut. Bin da auch ihrer Meinung, weil es gibt viele Spiele, wo sich das eben so anfühlt, als wäre die Story im Nachhinein entstanden. Und ja, gibt es jetzt nicht viel, was ich dazu noch sagen könnte.
Bei dir, Fabi,
ja,
du als großer Gears of War-Fan.
Ja, Gears of War hat eine super Story, muss man dazu sagen. Also, die ist sicher nicht im Nachhinein da irgendwie reingeklatscht worden. Hat zwar auch, ist halt dann bei Gears of War zum Beispiel ein Spiel, wo es wirklich geschafft wurde, dass man einen super Multiplayer und einen super Singleplayer hat. Was eigentlich mein Punkt ist, dass ja bei den Multiplayer-Spielen, wie zum Beispiel Battlefield, was ja wirklich ein guter Shooter war, meiner Meinung nach, also Battlefield 3 und die Teile davor auf jeden Fall, dass die dann halt nur eine hingeklatschte Story haben, weil halt manche Leute das dann doch offline spielen wollen können, was ich dann halt unnötig finde.
Du meinst also, wenn es ein reines Singleplayer-Spiel ist, ist die Wahrscheinlichkeit, oder ist es meistens so, dass die Story auch sehr viel besser ist?
Sollte so sein.
Oftmals so. Sollte so sein.
Bei Multiplayer-Spielen kann ich dann auch eher mitleben, wenn man es komplett weglässt, anstatt da irgendwas hinzumachen.
Wird wahrscheinlich dann auch damit zusammenhängen.
Also stimme ich auch mit dir überein.
Ja. Okay, das war's dann hiermit und dann kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Thema. Marc, erklär uns doch mal, oder allen, die zuhören, was ist Sword Art Online? Ich könnte jetzt auch Fabi fragen, ich weiß, du hast es auch gesehen, aber du bist unser Anime-Guy, du musst es erklären. Super. Was ist Sword Art Online?
Also soll ich den Anime erklären?
Den Anime, bitte.
Ja, das ist ein Anime, wo es darum geht, dass der Hauptcharakter in eine virtuelle Welt eintaucht, also nicht wie die Virtual Reality, die es derzeit gibt, sondern wirklich quasi in diese Welt eintaucht. Das heißt, sein eigener Körper bewegt sich nicht mehr und er bewegt sich in dieser Spielwelt. Ja.
Er wird da sozusagen reingescannt.
Genau.
Und Essen und so weiter, wie funktioniert das alles?
Müssen sie theoretisch nicht.
Okay, coole Sache. Aber
also, die echten sind in Menschen
Krankenhäusern
ja.
Und werden.
Ja, die echten Menschen ja, aber im Spiel nicht.
Okay. Also die liegen dann in Krankenhäusern.
Genau. Dafür muss man erstmal mit der Story weitererzählen, bevor das...
Na, eigentlich wollen wir ja nur für... das Spiel an
sich. Klar, aber ich finde es auch so interessant.
Aber kann man durch ein bisschen weiter schon im Trailer, dass die Leute dann in dieser Spielwelt gefangen sind und das Spiel erst komplett durchspielen.
Also sie müssen nicht ins Krankenhaus, nur wenn sie in diese Welt eintauchen möchten. Das Problem ist halt, dass sie in dieser Welt gefangen sind und diesen Helm, diesen Virtual Reality Helm nicht absetzen können und deswegen ins Krankenhaus müssen, weil sie irgendwie versorgt werden müssen.
Okay, ja. Aber sie kommen da erst raus, wenn sie gewinnen, hast du gerade gesagt. Und wenn sie in der Spielwelt sterben, sterben sie auch in echt. Ja, ist das richtig? Okay, so. Das sind ja die groben Sachen, um das mal... Genauso wird es bald sein. In Tokio, endlich. Finally. Wir haben alle drauf gewartet. Live-Übertragung können wir den Leuten dabei zuschauen, wie sie sterben. Yes, that's what I want. Hunger Games in real life. #Anime. Ja, egal. Sword Art Online. Ihr habt jetzt das Prinzip verstanden von dem Anime. Und das Ganze soll jetzt auch in ähnlicher Form, dank den neuen Möglichkeiten, die uns Virtual Reality bietet, umgesetzt werden. Dank IBM. IBM will mit diesem Projekt die Zukunft von Videospielen zeigen, denn die haben selber eine Virtual Reality Brille entwickelt, die jetzt nicht für den Massenmarkt ist, wie jetzt Oculus Rift oder Project Morpheus oder HTC Vive, die ja mittlerweile rausgekommen ist, übrigens auch für 800 Euro. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Da wollen sie jetzt eben so zeigen, was sie drauf haben. Denn sie haben nicht nur eine Virtual Reality Brille, sie haben auch extra eine Engine hierfür entwickelt und sie werden die Leute, die dort teilnehmen, auch komplett einscannen und dass sie in der Spielwelt 1:1 so aussehen wie in echt, was ich glaube ganz schön creepy werden kann. Und es geht nicht nur darum, dass man dann irgendwie einen Controller hat und ein Virtual Reality Headset, sondern es werden auch die Bewegungen wirklich in die Spielwelt übertragen. Das ist also ein komplett eigenes System, basiert nicht irgendwie auf einer PS4 oder sonst was. Da hat IBM sich was komplett eigenes ausgedacht. Und um das der Welt sozusagen zu präsentieren, haben sie sich zusammengetan mit Bandai Namco und ein paar anderen, die hier halt nicht bekannt sind, deswegen zähle ich die jetzt nicht auf. Und es soll einen Alpha-Test geben vom 18. bis 20. März, und zwar in Tokio. Jeder kann sich anmelden, wie er will. Es gibt allerdings nur 208 Teilnehmer. Und man muss selbstständig irgendwie nach Tokio kommen, um dann teilzunehmen. Und es nennt sich Sword Art Online The Beginning und soll dann wirklich sich so spielen, wie es der Anime sein soll.
Mit Auslog-Funktion.
Mit Auslog-Funktion, man muss nicht im Krankenhaus liegen und so weiter. Abgesehen davon, der Erschaffer von Sword Art Online, Reki Kawahara, der ist da auch beteiligt. Also, und der sagt, es soll komplett anders sein als alles, was man bisher in der Videospielbranche kennt. Und es soll VR verändern, wie man in Zukunft darüber nachdenkt. So, was haltet ihr von diesem Ding? Geile Sache oder langsam werden die Japaner verrückt?
Also ich finde es gut, weil da sind sehr viele große Firmen beteiligt, also Spielefirmen. Deswegen glaube ich, dass da es auch nicht an Budget mangelt, dass sie da echt was Gutes hinkriegen können. Ich möchte nur vorher, also das hört sich jetzt blöd an, aber weil ich tatsächlich viele Leute gesehen habe, die es gefragt haben, nein, es ist nicht so wie im Anime, dass man wirklich in das Spiel reinkommt, also wirklich in diese Spielwelt ist. So wird es nicht sein.
Kommt noch.
Ich wollte gerade sagen, sind die Leute alle dumm? Also wir wissen schon noch, dass es die Realität ist.
Ja, nee, ich wollte nur sicher gehen.
Also ich glaube, so für so schlau halte ich unsere Zuhörer dann doch noch, dass sie das unterscheiden können. Aber ja, du findest die Idee also cool.
Ja, ich find's gut.
Du, Fabi?
Ich find's auch ziemlich sweet, muss ich sagen.
Hast du dich schon angemeldet?
Nee, noch nicht. Ich werde da wahrscheinlich auch nicht in Japan sein können.
18. bis 20. März, das ist ja dann noch diesen Monat. Du, Marc?
Nein.
Ah, schade.
Nein, da Abitur eine halbe Woche später oder so.
Who cares? Du kannst doch dann online spielen. Damn.
Okay. Ja. Nein, aber was ich daran so gut finde, ist, das Problem ist ja meistens, wenn man sowas Neues hat wie Virtual Reality, dass man irgendjemanden braucht, der mal was richtig Großes raushaut, was auch zeigt, was das alles kann, also diese neue Technologie. Und mit den ganzen Firmen, die da mitarbeiten, denke ich, ist das möglich. Deswegen finde ich das eigentlich echt gut. Einfach auch, vielleicht auch nur, um zu zeigen, was alles möglich ist.
Ja, was vielleicht jetzt noch nicht gemacht wird, aber was gemacht werden kann.
Ja,
und vor allem im Massenmarkt. Ja, genau. Weil möglich ist es ja, sehen wir ja dann.
Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Virtual Reality MMO schon super viel Erfolg haben kann. Vor allem Sword Art Online hat ja schon eine riesige Fanbase.
Ja, klar, da hast du schon mal was Großes, auf dem du aufbauen kannst. Sehr, sehr coole Sache. Dann geht es weiter mit der schönen Überschrift, wie der GameStar-Titel, Geiz ist nicht geil, warum Spiele nicht zu billig sein sollten. Und da geht es darum, dass es ein emotionales Posting von dem Entwickler Stella Jockey gab. Die haben nämlich jetzt ein Spiel rausgedacht, Brigador. Das ist ein 2D-Mech-Spiel der klassischen Art. und es kostet $20 im Steam Early Access. Jetzt gibt es aber viele User im Steam, die sich darüber beklagen, dass das doch eindeutig zu teuer ist und sie keinen Bock haben, das zu zahlen. Und dann gab es jetzt eben dieses schöne, emotionale Posting im Steam-Forum von den Entwicklern. Sie haben erstmal ein paar Sachen aufgeführt, die mehr als $20 kosten, unter anderem eine Kiste Markenbier, Unterwäsche von Calvin Klein oder ein Poster von Nickelback. Ob man für die Sachen da jetzt $20 oder mehr ausgeben soll, bezweifle ich. Gerade bei dem Poster von Nickelback sollte man eh dann über diese Entscheidung nachdenken. So, jetzt geht es aber um dieses Posting. Sie haben nämlich mal so ein bisschen klargestellt, was es bedeutet, dieses Spiel zu entwickeln oder was es oft bedeutet, so ein Spiel zu entwickeln und bei Ihnen eben konkret. Ihr Entwicklerteam besteht aus 4 Kollegen. Sie haben 10.000 Arbeitsstunden hier reingesteckt. Sie haben einen insgesamt 2 Stunden langen Soundtrack, über 100 Gegnertypen, über 20 Maps und so weiter und so fort. Und sie bekommen von dem Geld, was bezahlt wird von einem Spieler, also von diesen $20, bekommen sie nach Steuern und Abgaben nur rund $10. Und bei dieser Marge braucht es 25 verkaufte Einheiten von diesem Spiel.
25.000.
25
Einheiten.
Oh, habe ich nur 25 gesagt? Oh, sorry, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, 25.000 Einheiten, 25 wäre schön, um nur den Mindestlohn für die letzten 5 Jahre zu entschädigen. Also dann hätten sie auch nur den Mindestlohn für die letzten 5 Jahre verdient, denn sie haben jetzt alles im Voraus sozusagen bezahlt, aus eigener Hand. Ja, wenn man die Kosten von den freien Entwicklern noch bezahlen will, die mitgeholfen haben, müsste man 50.000 Kopien verkaufen, um auf eine schwarze Null zu kommen. Und wenn man das Ganze auf $15 senkt, den Preis des Spiels, müsste man weitere 16.000 Spiele verkaufen. Das ist auch aus ihrer Sicht unrealistisch. Dieses Problem haben schon mehrere, unter anderem ein sehr populäres, ist das Team von Camposanto, die jetzt Firewatch, ein sehr erfolgreiches Indie-Game, gemacht haben, das für 20€ auf Steam und via PSN zu haben ist. Und das hat aber nur eine Spielzeit von 1,5 bis 2 Stunden. Jetzt hat ja allerdings Steam diese Regel, wenn man ein Spiel weniger als 2 Stunden gespielt hat, kann man es zurückgeben. Und sie haben damit zu kämpfen, dass viele Leute ihr Spiel zurückgeben, auch wenn sie es gespielt haben. Was natürlich unglaublich arschig ist. Und da sieht man mal wieder, was es trotzdem noch für große Probleme bringt, Indie-Entwickler zu sein. Und man muss es deswegen auch immer mehr wertschätzen, wenn es dann solche Studios wie gerade hier die Macher von Rocket League schaffen, was Großes zu machen. Wir haben es im Newsflash vorhin gehört, es wird eine Retail-Version rauskommen und das schaffen ja die allerwenigsten Indie-Entwickler. Und wenn ihr einer von diesen Leuten seid, die Firewatch zurückgegeben haben, dann wollte ich nur einmal ganz lieb zu euch sagen, ihr seid echte Arschlöcher. Und
damit zum nächsten Thema.
Damit zum nächsten Thema. Aber ich finde, mehr kann man dazu nicht. Nein, ich finde, man sollte es mal irgendwie appreciaten, wie viel Arbeitsstunden da reinfließen. Und du kannst gerne was dazu sagen.
Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich denke, dass das Ganze vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass die Leute immer so wenig Geld nur zahlen wollen für sowas. Wegen so Sachen wie Steam Sales oder sowas. Dass man davon echt verwöhnt wurde als Gamer.
Und Free-to-Play-Spiele, die ja mittlerweile boomen wie noch was.
Ja, gut, aber ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied. Weil Free-to-Play-Spiele sind eher MMOs oder so. Aber ich denke einfach, dass Steam Sales einfach, viele Leute warten halt wirklich, mehr eingeschlossen, häufig auf Steam
Sales. Ist ja auch, aber das Ding ist ja halt, das ist ja auch berechtigt, dass man auf so ein Sale wartet. Da sage ich ja gar nichts dagegen.
Ja, aber da das ist Problem ist, du hast dann immer im Kopf, okay, keine Ahnung, ich kaufe mir Dark Souls für 2€ oder sowas. Oder irgendein anderes Spiel, was jetzt um 75% reduziert ist, für 10€. Und dann denkst du dir, warum soll ich für so ein Spiel 20€ zahlen, wenn du zum Beispiel Witcher 3, wenn es um 75% reduziert ist, für 15€ kriegst.
Ja, ich glaube, deswegen musst du eine komplett neue Evaluierung der Kosten oder des Preises, die man für ein Spiel zahlen möchte, stattfinden. Dass es halt auch gerechtfertigt ist, wenn ein Spiel 60€ kostet, wenn es halt ein Vollpreistitel ist. Und dieses Spiellänge-Verhältnis, wo es dann immer heißt, ja, wir haben jetzt 100.000 Spielstunden in The Witcher 4, das ist halt auch
nicht mehr. Nein, das meine ich ja damit nicht, aber
ich weiß, was du meinst, aber ich meine, das ist halt auch, gehört zu dieser ganzen Diskussion dazu, weil dadurch sind dann immer so die Leute, okay, hier habe ich so ein Indie-Spiel, es kostet 20€ und dafür nur 2 Stunden Spielzeit, das ist mir eindeutig zu viel, aber es geht ja nicht um die Spielzeit, es geht um das Erlebnis, das man mit diesem Spiel hat.
Ja, was halt auch das Ding ist, was viele Leute halt nicht sehen, ist, dass wenn sie zum Beispiel, nehmen wir mal irgendeinen Vollpreistitel, die verkaufen 25.000 Einheiten, das ist vielleicht ein Hundertstel oder ein Tausendstel von dem, was die verkaufen an Anzahlen.
Mittlerweile haben Spiele so einen riesigen sie brauchen so ein riesiges Budget und sie haben auch so ein riesiges Budget teilweise, dass das halt auch über die Verkäufe wieder reinkommen muss. Und deswegen werden Spiele auch teilweise teurer und deswegen sind solche Sachen wie Steam Sales halt problematisch. Und da muss man dann aber auch den Plattformen, die das machen, irgendwie das klar machen oder vielleicht die Preise nicht ganz weit runtersetzen. Es ist sehr, sehr schwierig,
die Diskussion. Man muss halt bei Indie-Titeln wissen, dass es halt für die immer schwieriger ist, weil sie können jetzt ihr Spiel nicht für ein Upload und ein Ei hochladen, weil es ist ja immer so, ein Indie-Spiel ist ja immer nur für ein kleines Publikum, sag ich mal. Da wird es ein paar geben, die das richtig cool finden und der Rest gefällt es wahrscheinlich eher nicht so. Und deshalb müssen die halt ihre Spiele so teuer verkaufen, weil sie eben genau wissen, das werden jetzt nicht 1 Million Leute kaufen. Und bei Call of Duty wissen die halt, okay, das werden garantiert mindestens 5 Millionen Leute das Spiel kaufen.
Ja.
Und deshalb können sie eben auch den Preis, okay, können sie hochhalten für ihr Spiel am Anfang, aber dann können sie eben auch nach einem Jahr das Spiel einfach auf den Markt schmeißen.
Ja.
Für nichts.
Hast du sehr, sehr gut gesagt und somit möchte ich diese Diskussion auch hier beenden. Kommen wir weiter zur nächsten sehr interessanten Diskussion. Das Vergleichsportal toptarif.de hat mal sich den Stromverbrauch im Haushalt angeschaut. Und dabei jetzt nicht nur so Sachen wie Waschmaschine und so weiter, sondern auch Spielekonsolen, Desktop-PCs und Gaming-PCs. Und da ist was Interessantes rausgekommen. Denn dedizierte Spielekonsolen verbrauchen, also zum Beispiel die Wii U, kommt auf jährliche Stromkosten von rund 10 Euro, was echt sehr, sehr wenig ist und damit liegt sie auch weitaus vorne. Dann kommt die PS4 mit rund 50 Euro und dann die Xbox One mit rund 65 Euro pro Jahr. Das ist noch alles im Rahmen, das sind halt technische Geräte, die das brauchen. Und ein normaler PC kommt hier auf rund 68 Euro Stromkosten pro Jahr. Entschuldigung. So, wenn wir jetzt aber einen Gaming-PC haben, was sie hier auch getestet haben, haben wir jährliche Stromkosten von knapp 400 Euro. Und das ist auf jeden Fall ganz schön viel. Ja, Fabi.
Ja, ich muss dazu natürlich direkt mal was sagen, weil das ist schon meiner Meinung nach sehr kritisch zu sehen, weil bei einem PC kann man ja jetzt auch nicht sagen, wie viel Zeit ist es jetzt fürs Spielen und wie viel Zeit ist es, weil der PC einfach nur dumm läuft.
Ja, gut,
und wie viel Zeit davon ist es, wo der halt, was weiß ich, irgendwelche Word-Dokumente oder so schreibt.
Was machst du in einem Gaming-PC?
Ja, ich weiß nicht. Also mal, viele Leute haben ihren Gaming-PC bestimmt auch nicht nur fürs Gaming.
Klar, aber trotzdem hast du die Hardware, die einfach schon sehr viel besser ist und auch sehr viel stromintensiver in den meisten Fällen dadurch wird.
Ja, gut, klar, das ist dann natürlich auch das, der PC kann halt auch viel mehr.
Aber sie haben alle Geräte dem gleichen Test unterzogen. Also, natürlich, wahrscheinlich haben sie dann da nochmal einen Spieletest irgendwie zusätzlich gemacht, wie halt bei der Konsole auch. Wahrscheinlich haben sie dem PC ein Zwischending aus Desktop-PC und Konsolentest unterzogen. Aber sonst haben sie zum Beispiel auf PS4
also den gleichen Test gemacht. Ich weiß nicht, würde mich mal interessieren, wie die da auf die Zahlen kommen. Oder ob die jetzt einfach, was sie sich den Stromverbrauch pro Stunde ausgerechnet haben und dann halt geschaut haben, wie lange läuft jetzt ein durchschnittlicher PC am Tag und wie lange läuft ein
durchschnittlicher PC. Nee, ich glaube, das ist nicht mit einberechnet. Das ist schon eher auf den Verbrauch als auf die Nutzungsdauer, weil die unterscheidet sich natürlich klar bei jedem.
Ja, klar, aber das ist ein Durchschnittswert, also müsste eine durchschnittliche Nutzungsdauer dann sein.
Ja, aber die ist, wie gesagt, denke ich, einfach dann gleich gepegelt sozusagen. Gut, müsste man sich genauer anschauen. Das sind sehr lange, mehrseitige Studien. Aber das ist so das, was jetzt hier einfach mal als Fakten da liegen.
Ja, man muss auch sagen, man kann es ewig rumdiskutieren, aber ein Gaming-PC ist teuer in der Anschaffung und in Unterhaltungskosten, egal wie man es jetzt dreht und wendet.
Ja, natürlich kann man dann auch wieder hier die Argumente sagen, kann viel mehr spielen, ich kann es in viel schöner spielen und so weiter. Deswegen kauft man sich ja auch einen Gaming-PC, denn ich finde, dann weiß man sowas auch. Nur finde ich einfach es interessant, das mal zu wissen. Weil das sind nicht Dinge, auf die man im Alltag achtet oder bei dir, auf die man in der Anschaffung achtet.
Ja, schon.
So, dann geht es weiter mit dem Thema der letzten 2 Wochen. Es geht um Dota 2 und den E-Sport. Ja, der E-Sport ist ja mittlerweile groß. Wir haben schon oft darüber geredet und wir feiern ihn alle. Dota 2 sind wir leider nicht so drin. Deswegen möchte ich diese Diskussion auch nur kurz anstoßen, euch das Ganze verlinken auf der Webseite www.pixelstammtisch.de und dann einfach Episode 22, das ist die, die ihr gerade hört, und dann findet ihr dort den Artikel verlinkt, beziehungsweise besser gesagt 2 Artikel. Denn es sind 2 Seiten, die man hören muss, beziehungsweise lesen muss, beide sind etwas länger. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr es dort gerne nachlesen. Ich finde, die Artikel sind sehr gut und geben einen guten Überblick. So, mal die Kurzform von dem, was passiert ist. Es gab ein Dota 2 Major, das sind die großen Turniere von Dota 2, in Shanghai. Und da gab es ein Produktionsteam, die sich um das ganze Streaming und so weiter gekümmert haben. Und natürlich gab es wie immer auch Kommentatoren bzw. Moderatoren. Und einer dieser Kommentatoren, James Harding, besser oder mit dem Kürzel 2GD bekannt, der hat sich mal wieder, oder ist mal wieder etwas entgleist, was so zu seiner Art gehört. Er hat allein schon seinen Tontest fing an mit 1, 2, 3 Fotze. Und so ging es dann irgendwie auch am Anfang nur um Pornos und so weiter. Also hatte nicht so viel mit dem Spiel zu tun und das hat Gabe Newell, dem Valve-Chef, nicht so gut gefallen und hat sich jetzt persönlich gemeldet und ihn einen Arsch genannt und ihn während dem Turnier entlassen, genauso wie die wie das Produktionsteam. Er hat das komplette Produktionsteam gefeuert und hat ein neues angestellt, um das Turnier fertigzustellen. Das ist mal, also Dembolz, das während einem laufenden Turnier einfach zu machen, ist schon... Naja, aber er weiß halt, was für eine Macht er hat und die nutzt er auch. Jetzt gibt es aber, die meisten Diskussionen gibt es natürlich um James Harding, um den Kommentator, denn er wird von vielen geliebt, seine Art wird geliebt, aber er wird von vielen auch kritisiert, kann jetzt eh nicht mehr mitmachen, also das Ding ist durch, aber vielleicht schwenkt er jetzt zu League of Legends um und wird auf einmal da der neue Shootingstar, wer weiß es. Die Diskussion ist, wenn dann natürlich hier interessant, ist sowas okay, wenn man... Keine Ahnung, es geht hier natürlich um die Kraftausdrücke und so weiter, die er verwendet hat. Denkt ihr, dass es da seinen Platz hat oder dass es dort genau wie im Fernsehen ist und man sich doch da etwas zügeln sollte?
Ja, also ich denke schon, vor allem so ein Dota-Stream, das ist ja eine große Sache. Und also zum Beispiel bei League of Legends, die Streams sind ja wirklich schon fernsehreif.
Ja.
Und da kann man sowas halt absolut nicht bringen.
Natürlich muss man hierzu sagen, das Zielpublikum von gerade Dota und League of Legends, die sind halt auch oft minderjährig und gerade dann...
Ja, und selbst wenn nicht, ich meine, bei Sport kommen jetzt auch nicht die Kommentatoren und ranten da irgendwie übelst ab und kotzen da gefühlt aufs Mikrofon.
Ja, klar. Also so eine Verhaltensweise muss man selber bewerten, wie man das mag, wie man diese Art der Moderation und des Kommentieren mag.
Ich meine... Als privater Stream ist es ja was anderes, wenn er da irgendwie privat da über von mir aus auch irgendwelche E-Sports-Event drüber rantet, dann ist es ja okay. Aber so als offizieller, ganz, ganz schwierig, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich genauso wie du. Und falls ihr euch da mehr einlesen wollt, wie gesagt, ist alles verlinkt bei uns auf der Webseite. Dann kommen wir zu den digitalen Spieleverkäufen bzw. dem digitalen Umsatz. Das ist ja immer nochmal ein Unterschied, wie viel Umsatz ein Spiel macht im Gegensatz zu den Verkäufen oder den Downloads oder den In-App-Käufen und. Denn es geht darum, wie viel sie verdient haben wirklich. Und bei den Free-to-Play-Spielen führt League of Legends, wer hätte es gedacht, auf Platz 2 Crossfire, ein Shooter, ein Free-to-Play-Shooter, der gerade in Asien sehr viel gespielt wird, aber auch in Europa mittlerweile größer ist als Counter-Strike Go, also CSGO. Dann haben wir auf Platz 3 Dungeon Fighter Online, ein MMO aus Asien, dann das bekannte World of Tanks und auf Platz 5 Dota 2. Doch ganz schön abgeschlagen hinter seinem Konkurrenten League of Legends, aber ich denke, das ist mittlerweile auch bekannt. Dann kommen wir zu den Pay-to-Play MMOs, beziehungsweise den MMOs mit optionalen Abo. Auf Platz 1 weiterhin World of Warcraft. Sie führen diese Kategorie einfach immer noch an. Auf Platz 2 Lineage 1 oder Lineage 1. Auf Platz 3 haben wir Terra, auf Platz 4 Star Wars The Old Republic und auf Platz 5 Blade and Soul. Ja, sehr interessant für Leute, die sich dafür interessieren. Nein, es ist... Ich bin im MMO-Ding überhaupt nicht drin. Marc, wie schätzt du die ganze Sache ein? Oder kann man einfach sagen, ja, World of Warcraft ist einfach immer noch so groß. Es wird insgesamt weniger, aber die Verteilung wird sich da wahrscheinlich nicht groß ändern.
Ja, glaube ich. Genau das glaube ich. Also es gab Sachen, die haben mich da überrascht, wie zum Beispiel Blade and Soul. Ich habe das ja mal eine Weile auf dem russischen Server gespielt, weil es das ewig nicht hier gab. Aber ja, ich wusste, mich hat es einfach nur überrascht, weil ich nicht wusste, dass es überhaupt ein Abonnement-Modell hat. Deswegen. Und dass es so groß ist.
Ja.
Dass es da überhaupt auftaucht. Aber ja.
Okay, dann wenn dann überraschend, aber es wird...
Aber WoW wird wahrscheinlich noch eine Weile lang auf dem ersten Platz bleiben.
Ja, genau. Dann kommen wir zu den Konsolenspielen. Dort ist auf Platz 1 COD, Black Ops 3, auf Platz 2 FIFA 16, Platz 3 GTA 5, Platz 4 Destiny 4 und Platz 5 Fallout 4. Man muss dazu sagen, es ist nur der digitale Umsatz und da kommt natürlich gerade bei Black Ops 3 und FIFA 16... So wie GTA 5 und Destiny, bei Fallout glaube ich nicht, kommt noch dazu, dass sie sozusagen in-App, das sind ja keine Apps, In-Game-Käufe haben. Bei Black Ops 3 gerade Skins und so weiter, bei FIFA Ultimate Team, bei GTA 5 geht bei GTA Online, bei Destiny sowieso, Fallout 4 glaube ich nicht. Trotzdem, es kommt bei allen dazu, Man muss aber auch sagen, dass dass FIFA 16 sich bei den Retail-Versionen sehr viel öfter verkauft hat. Also es sind nicht nur die Verkaufszahlen, die hier reinspielen, trotzdem interessant, das Ganze mal zu wissen. Dann kommen wir zum vorletzten Thema. Es geht nämlich um EVE Online. Ja, EVE Online ist ein Weltraum-RPG vom Entwickler CCP. Und dort ist einer der Entwickler möchte jetzt gehen, beziehungsweise wird gehen. Und er ist unter dem Tag oder unter seinem Username Eterbium bekannt. Und er hat sich jetzt online dazu geäußert, hat die Community scharf kritisiert. Und ich zitiere hier einfach mal ihn, dann wisst ihr, wie das Ganze einzuordnen ist. Ihr scheint jeden zu bashen, der das Herrschaftssystem oder Großkampfschiffe anfasst. Wir wissen, dass euch eure Pixelschiffe wichtig sind, wir kapieren es. Dass sich die EVE-Community so sehr sorgt, ist, was sie zu etwas Besonderem macht. Aber wirklich, um es direkt zu sagen, dieser Scheiß muss aufhören. Es kann sich wirklich zerstörerisch auf die Leute auswirken, die in der Videospielindustrie arbeiten. Sagt jetzt nicht, dass ich CCP deshalb verlasse oder dass EVE stirbt. Zieht diesen Aluhut-Kram nicht mit mir ab oder ich finde euch und würze eure mit bemitleidenswerten Ärsche mit Knoblauch, bevor ich sie auf einem übergroßen Ofen koche. Ich gehe, weil ich seit 9 Jahren an EVE Online gearbeitet habe und neue Projekte angehen muss, um als Fachmann und als auch...
Reading way too hard.
Und als auch Individuum zu wachsen. Das ist aber auch kein guter Satz, muss man dazu sagen. Ich gehe, weil ich mit Island nicht gut klarkomme. Ich komme aus Südfrankreich, wo es sehr sonnig und warm ist und andere Orte sehen will. So, that's it. Zitat Ende. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig, ja. Und er kann auch nicht mehr. Äußert euch bitte dazu. Ich muss kurz durchatmen. Was haltet ihr von der Aktion? Ist es professionell? Höchstwahrscheinlich nicht. Ist es verständlich? Denkt ihr ja, nein?
Also, ich kann ihn verstehen, wenn du an irgendwas arbeitest und ständig dir quasi von der Community auf die Finger geschaut wird, bei jeder kleinen Sache, die du machst und alles ständig kritisiert wird, kann ich schon verstehen, dass das unglaublich nervt und auf die Nerven auch geht. Aber andererseits muss man in gewisser Weise als Entwickler auch damit klarkommen, dass du Feedback bekommst zu Sachen. Und
das Ding ist natürlich eine Unterscheidung zwischen Feedback und wenn bestimmte Personen angegriffen werden. Was hier der Fall war. Und das ist natürlich dann scheiße.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, als Entwickler musst du trotzdem der Professionelle bleiben und kannst dich nicht einfach plötzlich auf das Niveau von den ganzen
Flame-Kindern herab. Er hat es erst gemacht, als er gegangen ist, muss man jetzt auch mal dazu sagen.
Ja, aber das macht es auch nicht besser.
Aber was ich hier sehr schön fand, dass er dann dass er erst die Ärsche mit Knoblauch würzen will und dann sagt, dass er als Fachmann dann wachsen möchte. Ich weiß, was ihr meint, das ist natürlich nicht professionell.
Also, muss ja nicht sein, so.
Hätte er auch drüber
stehen können. Er ist ja nicht der Einzige, der mit sowas klarkommen muss. Das gibt es auch bei vielen anderen Entwicklern. Also
ich glaube auch, dass ihm das in Zukunft, also dass ihm das jetzt nicht gerade geholfen hat, einen neuen Job zu finden oder also, helfen wird.
Nein. Keiner von uns sagt wahrscheinlich, dass das unberechtigt ist, aber er ist ein Entwickler und er muss eigentlich damit umgehen können.
Ja. Gut, dann kommen wir zum letzten Thema. Es geht um die Gamescom 2016. Wo ihr uns natürlich auch anfinden werdet. Jetzt sind, also die Tickets sind seit gestern oder seit vorgestern, ich bin nicht ganz sicher, könnt ihr die kaufen. Ihr könnt euch Tickets holen für 12 Euro, ganz normaler Preis. Allerdings gibt es jetzt für den Donnerstag und den Freitag ein Pre-Entry-Ticket, also so ein bisschen Early Access für die Gamescom. Die kosten 17 Euro mehr, nämlich 29 Euro. Und dann könnt ihr eine Stunde früher rein, die sind limitierter als die normalen Tickets. Und könnt dann eine Stunde früher schon anstehen. Also ihr könnt dann um 9 Uhr rein, anstatt um 10. Ist, finde ich, eine ziemlich scheiß Aktion. Denn Leute, also es ist ganz schön, es ist wirklich, wirklich einfach nur Geldmacherei. Dann hätten sie das vielleicht machen können und auch limitieren, aber dann vielleicht so first come, first serve. Also so die ersten können es dann halt machen. So die treuesten Fans sozusagen, die von mir jetzt den Newsletter abonniert haben und so weiter. Kann man irgendwie anders machen, aber so ist natürlich schön Geld machen und dafür, was die Gamescom bietet, bin ich würde keine 29 Euro für diese Organisation zahlen, um ehrlich zu sein. Obwohl es schon besser geworden ist, aber trotzdem, das ist...
Vor allem muss man sich mal anschauen, was die limitierte Auflage von diesen Tickets ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute sich darum prügeln werden.
Ja, Und wenn ihr jetzt noch Tickets kaufen wollt für die Gamescom, schlagt am besten noch bis zum 31. März zu, dann bekommt ihr noch 10% Rabatt als Early Bird Vorteilspreis. Also es gibt auch genügend Tickets, wie wahrscheinlich immer. Und es wird wahrscheinlich noch mehr Tickets geben und es wird noch voller sein. Ja, ist schwierig, aber wir werden da sein und wir freuen uns natürlich auch wieder drauf, da zu sein. Gamescom ist immer was Besonderes und macht auch irgendwie immer Spaß. Und dann hat auch jeder seinen Stuhl dabei und dann kann man das auch besser aushalten. So, das war's dann mit den News. Kommen wir zu unseren Spielen der Woche. Ich habe wie immer Hearthstone gespielt, da muss ich glaube ich nicht mehr drüber reden. Aber jetzt habe ich ein Spiel gespielt, das ist auf Platz 1 der App Store Charts bei iOS. Ich weiß nicht, ob schon auf Android draußen ist. Nennt sich Clash Royale und ist von dem ist von den Machern, die auch hier das mit den Castle, wie heißt denn das? Clash of Clans. Clash of Clans, genau. Supercell Games. Und Clash of Clans ist ja das bestverdienste Spiel im App Store seit mindestens einem Jahr. Das läuft ja unglaublich gut. Das hat ja Candy Crush mit Abstand verdrängt. Es ist unglaublich, wie viel Geld die damit machen. Und jetzt haben sie ein neues Spiel rausgehauen, Clash Royale. Und das habe ich jetzt mal angetestet. Das hat gar nichts mit Clash of Clans zu tun, außer dass die Charaktere daraus sind. Aber das ist auch völlig egal. Das Spielprinzip finde ich sehr interessant. Man kann erst Trainingsspiele machen und dann spielt man gegen andere Spieler. Und es ist so, dass man hat ein Spielfeld von oben gesehen, also aus der ISO-Perspektive. Und jeder hat so drei Türme, einen Hauptturm und so zwei kleinere, links und rechts daneben. Und das Spielfeld ist in der Mitte geteilt und jeder hat auf seiner Seite diese Türme. Und jetzt hat man Truppen, die sind so unten, man hat Mana, dieses Mana lädt sich immer auf über die Sekunden und wenn man, dann lädt sich das auf und so nach 5 Sekunden hat man 3 Mana, beschwört eine Kreatur für 3 Mana und dann lädt sich das wieder von 0 Mana ab auf und dann gibt es eben verschiedene Mana-Kosten, es gibt auch Zauber und diese Kreaturen sind halt dann zum Beispiel kleine Goblins, dann gibt es von diesen Kreaturen, dass dann auf einmal viele kleine da sind, dann gibt es welche mit Range, dann gibt es welche, die Melee-Kämpfer sind und so weiter und die greifen dann erstmal die anderen Kreaturen vom Gegner an und dann natürlich den Turm und wenn man den Hauptturm zerstört hat, hat man gewonnen und sonst muss man erst die Kleinen zerstören, bevor man an den Hauptturm kann. Ist eigentlich ein recht bekanntes Prinzip, ist eigentlich so ein bisschen in MOBA in klein, sehr sehr klein und mehr weniger Möglichkeiten. Die Spielzeit beträgt 2 Minuten und in der letzten Minute bekommt man auch dann auch doppelt so schnell Mana und dann wird das Spiel auch ein bisschen schneller und interessanter und das ist taktischer als man denkt. So, jetzt denkt man sich natürlich, wann kommt hier der Bezahlaspekt zugange und der kommt ziemlich schnell. Nämlich nachdem man die Trainingsspiele gemacht hat. Also man macht die 10 Trainingsspiele, die sind auch ultra einfach, also die schafft jeder, da musst du wirklich nur am Anfang, erstes Spiel ist so, drücke hier, okay, jetzt hast du es verstanden, es ist auch wirklich einfach zu verstehen. Es macht aber halt auch irgendwie Spaß und das stört mich so ein bisschen, weil ich will das eigentlich nicht spielen, weil ich merke jetzt schon, wie sie nach den 10 Trainingsspielen, ich habe jetzt auch schon weitergespielt, wie die Paywall da ist. Und die Paywall sieht nämlich so aus, man hat am Anfang seine Kreaturen recht begrenzt und man bekommt, wenn man gewinnt, solche Schatzkisten. Und diese Schatzkisten kann man öffnen. Man kann sie aber nicht direkt öffnen. Natürlich kann man die öffnen, ja, ich weiß. Man kann sie aber nicht direkt öffnen, sondern man hat dann unten so eine Leiste von 5 Schatzkisten, die man insgesamt haben kann, also in seinem Menü. So, jetzt kann ich darauf gehen, ich möchte die öffnen. Da muss ich 15 Sekunden warten. Und dann kann ich diese Kiste öffnen. Das ist allerdings nur bei den Noob-Kisten. Gewinnt man dann im Ranked-Play sozusagen eine Kiste, dann kann es bis zu 3 Stunden, dann drückt man auf, ich möchte die öffnen und dann wartet man 3 Stunden. Allerdings kann man währenddessen ja natürlich weiterspielen. In diesen Kisten ist Gold drin, mit dem man seine Kreaturen leveln kann und da sind auch neue Kreaturen drin, was natürlich cool ist. Und da gibt's von den Kreaturen gibt's natürlich auch welche, die seltener sind und so weiter. Das ist alles ganz gut geregelt, welche die bei Mana kosten. Und da gibt's wirklich auch viele. Jetzt ist das Ding allerdings so, die Stunden werden immer mehr. Und jetzt habe ich natürlich diese 5 Dinger. Jetzt habe ich bei einem draufgedrückt, öffne dich. Heißt, in 3 Stunden öffnet sich das Ding. Jetzt spiele ich weiter, habe ich wieder eine Kiste bekommen. Okay, cool. Habe ich jetzt 2 von diesen 5 Plätzen schon belegt. Spiele ich weiter, gewinne immer weiter, habe 5 Kisten. So, jetzt sind die 3 Stunden natürlich noch nicht rum, weil die Matches gehen nur 2 Minuten. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich mir natürlich mit Gems die Kisten schneller öffnen lassen. Diese Gems kann ich natürlich auch für echt Geld kaufen. Wer hätte das denn gedacht? Ja, und so ist es dann. Ich kann natürlich, dann sagt mir das Spiel auch, okay, du hast jetzt deine Kisten voll, wenn du jetzt gewinnst, bekommst du keine neue Kiste. Heißt nicht so, dass der Slot dann irgendwie nachrückt, sondern du bekommst keine neue Kiste. Heißt, du musst warten, bevor es sich überhaupt lohnt, wieder zu spielen. Und da kommt dann der Aspekt rein. Allerdings macht das Spiel auch wirklich, wirklich Spaß. Und es ist wirklich ein super Spiel für zwischendurch. Und ich glaube, ich werde es auch erstmal weiterspielen. Was ich hier krass finde, sie haben von Anfang an integriert ein TV Royale, nennen sie das, wo du, es gibt ein wirkliches Ranked-System, Platz 1, Platz 2 und so weiter, wo du dann Top-Ranked-Spielern zuschauen kannst, wie sie gegeneinander spielen. Also spectaten jetzt schon, und das ist echt cool gemacht. Und verdammt, Alter, was die jetzt schon für Zuschauerzahlen haben. Also ich habe mal geschaut vorhin, das Spiel ist, glaube ich, vor 2 Tagen rausgekommen. Das, der Top-Stream sozusagen, nur Spectaten, hatte schon 100.000 Zuschauer. Und das sind ja Leute, die aktiv erstmal sagen, ich möchte zuschauen und nicht selber spielen. Es ist schon sehr beeindruckend und ist halt einfach mal easy auf Platz 1 gekommen. Schaut es euch mal an, einfach nur um zu wissen, ob das was für euch ist. Wenn ihr dann in die Geldfalle geratet, sagt nicht, dass es meine Schuld ist. So, dann du hast ein Pay-to-Play-Spiel fertig gespielt. Witcher 3. Wie war es denn? Hat es dich überzeugt bis zum Ende? War die Story gut bis zum Ende? Weil das Ende einer Story ist ja immer entscheidend.
Ja, hat es. Ich habe ja das letzte Mal schon darüber geredet, so, dass es rein grafiktechnisch gut ist, dass mir das Gameplay Spaß macht. Wobei ich da jetzt sagen muss, jetzt wo ich am Ende bin, 55 Stunden Spielzeit habe oder so, kann ich Leute zustimmen, die meinen, dass es ein bisschen eintönig wird. Wenn man immer das gleiche Bild spielt, es gibt ja verschiedene Builds, man kann auch Bombenwerfer spielen oder sonstiges. Aber wenn man sich nur auf dieses Schwert-Gameplay fokussiert, kann es langweilig werden, ja. Aber ja, die Story hat mich gefesselt bis zum Ende. Gerade eben auch wieder durch die Entscheidungsmöglichkeiten. Weil
haben die denn auch wirklich Auswirkungen?
Ja, die haben wirklich Auswirkungen. Okay. Ja. Es gibt auch etwa 6 verschiedene Enden.
Das wollte ich gerade fragen, ja gut.
Ja.
Cool.
Davon sind manche halt natürlich das perfekte Happy End, dann gibt es das schlechteste Ende. Wobei ich sagen muss, das schlechteste Ende, das habe ich mir auf YouTube angeguckt, und das hatte ich nicht. Das war eigentlich nicht schlecht, wenn man nicht wissen würde, dass man dieses Ende nur herbeigeführt hat, indem man sich einfach die ganze Zeit wie ein Arschloch verhalten hat. Aber ja, also ich fand die Story spannend. Das ist so ein bisschen, die Story war gut und das war so ein bisschen das, was mir in Skyrim gefehlt hat, hatte Witcher, weil Witcher hatte wirklich diesen roten Faden in dieser Open World, diese Hauptstory, die mir wirklich Spaß gemacht hat, sie zu spielen, was bei Skyrim einfach gar nicht der Fall war. Ja.
Coole Sache. So, dann hast du natürlich auch noch, natürlich, warum natürlich? Das ist eigentlich mal Fabis Part. Du hast League of Legends gespielt. Bist du wieder drin?
Ja, ich habe es jetzt schon eine ganze Weile wieder gespielt. Gibt jetzt auch nichts groß dazu zu sagen, ist halt LOL. Das Einzige, was
ich möchte mal wissen, warum bist du wieder dabei?
Langeweile.
Langeweile, okay. Aber ist es denn sonst auch besser als früher?
Mehr oder weniger. Also klar, es hat sich schon alles verbessert, die Grafik und auch
Matchmaking das Balancing und so weiter. Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Genau, letztes Mal. Ja. Das hat sich verbessert. Was mir persönlich viel Spaß macht, ist, dass es mittlerweile gang und gäbe ist, dass immer wieder Champions auf neuen Positionen ausprobiert werden, was ich persönlich sehr cool finde. Wie zum Beispiel Graves, der am Anfang ADC war, dann überarbeitet wurde, dann im Jungle war, jetzt viel auf der Top-Lane gespielt wird. Sowas finde ich echt cool, wenn Champions auf verschiedenen Positionen ausprobiert werden. Ja, ansonsten ist immer noch LOL. Mich nervt es ein bisschen, dass Off-Tanks so viel Schaden machen. Weil das war halt, als ich angefangen habe, wann habe ich angefangen? Als LeBlanc gerade rauskam, also ganze Weile her, da hat man Tanks auf Tank gebaut und sie haben keinen Schaden gemacht, haben aber ewig viel ausgehalten. Und heutzutage baust du ein Damage-Item, dann Tank-Items und du tust trotzdem den ADC innerhalb von 2 Sekunden töten. Das finde ich nicht so cool, aber ja.
Ich als ADC finde es auch nicht so cool. Aber ja, wenn man sich dann mal so die früheren Tank-Items wie Force of Nature hieß es, glaube ich, oder so anschaut, dann ist man doch froh, dass sich da einiges geändert hat.
Ja, du hast natürlich auch weiterhin League of Legends gespielt. Ja. Da haben wir auch die schöne Überleitung zu dir. Dir gefällt es weiterhin.
Ja.
So, dann hast du jetzt aber auch mal wieder in Hearthstone reingespielt, nachdem ich dich schon so schön angeteased habe mit dem tollen Standard-Mode, wo man dann wieder ein bisschen besser reinkommt. Aber das dauert wahrscheinlich noch. Gerüchten nach soll es am 18. April kommen, fände ich cool, aber ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit hin. Ich will jetzt, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Und das merkt man auch. Also viele große Streamer spielen auch wenn dann nur noch Spaßdecks oder streamen zurzeit auch gar nicht. Hearthstone hat ein großes Problem mit Viewbots auf Twitch. Also wenn man sich zu bestimmten Tageszeiten mal die Top 3 Streamer anschaut, dann ist da Ponyhof, Affin, der Typ hat ein World Record Longest Interactive Livestream, der seit über 600 Stunden läuft. da tauschen sie halt immer die Menschen aus, also es ist wie so ein Team.
Ja.
Und Platz 3 ist dann Masan. Bei Masan ist es eigentlich bekannt, dass er Wii U bottet. Mittlerweile sind es anscheinend weniger Bots geworden. aber man erkennt es daran, wenn Ponyhof zum Beispiel, das ist auch der sympathische von denen, der hat auch mehr Viewer verdient, aber der hat dann so 9000 Viewer oder sowas. Und dann hostet er jemand anderen. Also ich zum Beispiel habe gerade Thais geschaut und er hostet Thais und dann steht da, hostet ihn für 3000 Viewer. Ja, aber gerade eben hat er auch noch 9000. Wie passt das? 6000 Viewbots. Und das ist ein Problem, das in der Hearthstone-Community existiert und echt scheiße ist. Natürlich gibt es auch noch die großen wie Forsen, Kulentos mittlerweile, ein sehr erfolgreicher Streamer auch, Amas und so weiter, wo das nicht existiert, dieses Problem. Aber zu diesen Tageszeiten muss man halt auch sagen, dass die drei dann immer so die sind, die halt streamen. Hoffentlich hört Afim bald auf, weil man merkt es auch am Chat, wenn halt so eine Nachricht pro Minute kommt, das ist nicht mehr, es ist nicht realistisch bei 10.000 Zuschauern. Ja, gut, wollte ich nur mal kurz ansprechen. Aber Hearthstone, wie hat es dir denn gefallen, wenn du jetzt mal kurz wieder reingeschaut hast?
Ja, ist ganz okay. Die
Hürde ist zu groß, oder?
Ja, ich stehe halt schon, ich müsste halt, also ich habe keinen Bock, mich halt irgendwie durchzugrinden und mit irgendwelchen Crap-Decks, beziehungsweise halt alten Decks, die früher mal gut waren, vor ganz, ganz langer Zeit, halt irgendwie versuchen, mir da wieder Packs zu grinden. Und ja, Geld will ich eigentlich auch nicht ausgeben, also ist schon hoch. Ich habe das Kartenchaos gespielt.
Ja, kannst du was drüber erzählen, weil ich spiele die gar nicht mehr.
Ja, doch. Also ich weiß nicht, ich habe mir vorgestellt, dass das bei den Kartenchaos ziemlich schnell droppt und denen nichts mehr einfällt. Aber das war eigentlich recht cool, das Kartenchaos. Ich glaube, irgendwie alle 5 Runden oder so hat man ein neues Schicksal ausgewählt. Da gab es dann halt so Sachen wie, es tauscht nach jeder Runde Angriff und Verteidigung des Dieners. Was weiß ich, immer wenn ein Diener stirbt, kriegst du einen Coin. Da gibt es halt ganz viele lustige Sachen irgendwie. Und es entstehen halt verrückte Spiele. Ich hatte zum Beispiel, jedem werden 10 Unstable Portals ins Deck gemischt.
Oh,
und
nett.
Der andere hat es dann auch genommen. Das heißt, wir hatten eigentlich nur noch Unstable Portals.
Aber es ist cool, wenn der andere dann so mitmacht und, sozusagen.
Und dann hatten wir bei dem zweiten Schicksal, haben wir dann alle unsere Spells um 1 billiger gemacht jeweils. Dann hatten wir einfach alle Free-Portale und das war schon ein lustiges Game.
Ja, glaube ich dir. Ja, nice. Es ist cool, dass sie das machen. Gerade für, sag ich mal, so Spieler wie dich, die halt den Spiel zwar für Spaß macht, aber denen die Hürde zum kompetitiveren Spiel zu groß ist.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass kompetitiv gerade so viel geht in Hearthstone. Ich weiß nicht,
ob
ich
so
up-to-date bin.
Doch, es fängt jetzt wieder an. Also es haben jetzt die Winter Pre-Eliminaries haben angefangen, weil sie haben jetzt die Weltmeisterschaft in Pre-Eliminaries eingeteilt. Und dann gibt es für jede Season, also die Winter-Season sozusagen war jetzt. Und dann gab es ein Abschlussturnier und das ist vorbei. Und jetzt Mitte März fängt dann das für den Frühling an. Und ja,
das... Und wie ist da das System?
Das Geile ist, es kann pro Season, also Frühling, Sommer und so weiter, kann der Turniermodus geändert werden. Jeder kann Vorschläge machen an Blizzard und die schauen sich das an und entscheiden dann. Und bisher, was sie jetzt hatten, war das ganz normale Conquest-Format. Sie können aber auch wieder das alte Last Hero Standing machen, sie können was mit Bans machen und so weiter. Das ist auch noch nicht bekannt, was es jetzt wird, aber das ist ganz cool. Also sie können es von Season zu Season ändern.
Okay. Interessantes Ding. Was ich gedacht habe, was in Hearthstone irgendwann auch noch implementiert wird, gerade weil viele, ich sag mal, Hate-Karten gedruckt wurden, wie zum Beispiel, dass man jetzt ein Geheimnis übernehmen kann von einem Secret Paladin oder so, dass da irgendwann mal so eine Art Sideboard-Funktion eingefügt wird.
Das könnte natürlich gut sein.
Also könnte man in Hearthstone ja zum Beispiel, könnte man so, ist mir gerade eingefallen, so einführen, dass man sieht, gegen was für einen Helden man spielt. Und dass man dann halt noch in Hearthstone mehr weniger Karten, sagen wir mal, 3 Karten aus seinem Deck austauschen darf.
Das wäre natürlich die Tech-Cards dann, aber da ist natürlich dann auch...
Eine coole Funktion.
Ist vielleicht cool, aber da ist dann natürlich die Frage, okay, dann weiß jeder, okay, der hat jetzt die Karte gegen mich, der hat jetzt zum Beispiel Harrison Jones, wenn ich Warrior bin, dann habe ich halt, keine Ahnung, Kesan Mystic gegen seinen Mage. Und das ist dann natürlich, nimmt, finde ich, auch wieder so ein bisschen Spaß raus, weil, also gerade im Kompetitiven wäre es interessanter, in der Ladder wäre es natürlich scheiße.
Ja gut, da müssen wir dann halt vielleicht doch auch irgendwie Best of Threes oder so machen mit dem gleichen Deck, damit sich das lohnt.
Genau. Dann war's das jetzt hiermit. Kommen wir zu unseren Tipps der Woche. Wie immer, schamlose Eigenwerbung, der Dorfkino-Podcast ist ein sehr, sehr schöner Podcast über Filme und Serien von mir und dem Tim. Der wird demnächst wieder rauskommen, der erscheint monatlich und da reden wir sehr, sehr ausführlich über das, was wir gesehen haben. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch dann für Filme und Serien interessiert. www.dorfkino-podcast.de. Dann habe ich einen sehr interessanten Film gesehen namens Drecksau. Es geht um einen schottischen Polizisten, der gerne ein Amt höher kommen würde und der hat so 4 Konkurrenten, die das auch gerne würden bei der Kriminalpolizei und er hat so gegen jeden ein bisschen was in der Hand und versucht auch gegeneinander auszuspielen und so weiter. Also er ist ein ziemliches Arschloch, muss man mal sagen. Allerdings passiert jetzt was und passiert, wow, es passiert was. Was eine gute Beschreibung von einem Film. Jemand stirbt in diesem Film, es ist immerhin ein Kriminalfilm und bei dem Aufdecken merkt man, okay, der hat sehr krasse Probleme mit seiner Persönlichkeit. Also er hat so gespaltene Persönlichkeiten. Und das macht den Film sehr, sehr interessant. Der Typ ist das größte Arschloch überhaupt. Der beleidigt jeden und alles. Jede Minderheit, jede Mehrheit, Frauen. Die zählen natürlich nicht zur Minderheit. Nein, wirklich jeden und alles. Und er ist ein richtig krasses Arschloch. Aber es ist auch echt witzig und es hat ein... Eigentlich möchte ich nicht spoilern, weil wenn ich das sage, ist es, glaube ich, ein Spoiler. Der Film hat mehr zu bieten als das, was man denkt. Man denkt so ein bisschen, okay, ich schaue gerade die ganze Zeit so einem Arschloch zu und es ist zwar irgendwie entertaining, aber fuck, ich mag den überhaupt nicht. Und am Ende... Aber es hat einen Mehrwert. Also ihr könnt ihn gerne fertig schauen. Schaut euch mal den Trailer an. Ist ein spezieller Film. So, dann habe ich gesehen, Mozart in the Jungle, Staffel 1 und 2, ist eine Produktion von den Amazon Studios. Gibt es auch natürlich beim Amazon Prime Video. Und es geht um einen Dirigenten aus Mexiko, der jetzt nach New York kommt, um das New York Symphonieorchester wieder in die Gänge zu bringen. Und eine junge Oboistin, die versucht, Oboistin beim Symphonieorchester in New York zu werden. Jetzt denkt ihr euch, what the fuck? Seit wann interessiert sich Felix irgendwie für klassische Musik? Tut er nicht, beziehungsweise tue ich nicht. Es ist einfach so, es geht hier mehr um die Charaktere. Man hört zwar klassische Musik, man sieht, wie sie proben und so weiter, aber es geht eher um die Charaktere, wie sie alle miteinander agieren und so weiter. Und es ist eingeordnet als Comedy, würde ich jetzt nicht sagen, so lustig ist es nicht. Aber es hat sehr nette Momente, falls ihr irgendwie sowas für nebenbei sucht. Mozart in the Jungle ist auf jeden Fall eine interessante Wahl. Du hast nichts gesehen?
Also ich habe nichts gesehen, aber ich habe trotzdem noch einen kleinen Tipp der Woche.
Dann hau ihn raus.
Ich habe LCS viel geschaut, League of Legends LCS. Wollte da vielleicht nochmal einen Stream empfehlen. Summoners In, wer ihn nicht kennt, ist der deutsche Stream für LCS. Ja. Von Hand of Blood und Let's Read Small Books. Also die meisten, die LOL spielen, kennen die auch und werden dann Summoners In auch kennen. Ich würde es nochmal sagen.
Jo, verlinken wir gerne. Dann hast du gesehen Pretty Little Liars. Hast du schon mal drüber geredet, über die Anfänge und ich habe auch was dazu gesagt, dass ich dann nach Staffel 2 aufgehört habe, weil es mir, ja, die Prämisse ist ja so, dass eine von diesen Freundinnen gestorben ist und sie auf einmal die anderen Freundinnen, die 4 Freundinnen, bekommen SMS mit dem Kürzel von der Freundin, die gestorben ist und sie so, die ist doch tot und dann so, ist sie wirklich tot? Und das weiß man nicht. Und du hast jetzt Staffel 6 gesehen, ist es jetzt eigentlich endlich mal raus?
Man denkt immer wieder, dass man weiß, wer es ist.
Aber wow, was? Ich habe mir schon in Staffel 2 gedacht, Leute, sagt's doch endlich, es wird lächerlich mittlerweile. Wie geht es? Oder warum bist du noch dabei?
Staffel 3 war, glaube ich, ziemlich räudig, wenn ich...
Ja, ich habe bei Staffel 2 schon ein Ende. Ende wurde räudig und dann hatte ich auch keinen Bock mehr auf Staffel 3.
Okay. Ja, ich weiß nicht. Also, die Story, es gibt immer wieder halt sozusagen kleine Nebenstories und die Handlanger sozusagen von dem großen bösen A, die immer wieder auftauchen. Aber ich weiß nicht. Also, ich habe schon das Gefühl, gerade jetzt... Also jetzt läuft mal auf dem Ende Staffel, genau. Ja, läuft es auf dem Ende zu und es ist doch schon auch einiges passiert.
Okay. Also ist das ein Tipp oder ist es eher so Special Interest? Also wenn ihr euch wirklich dafür interessiert.
Ich weiß nicht. Also mich hält es halt irgendwie an der Stange, weil ich schaue es halt immer vorm Einschlafen mit meiner Freundin da. Da ist es halt einfach so, ich sag mal, die richtige Kost. Das ist relativ einfach. Aber es ist trotzdem immer wieder spannend und es gefällt halt auch ihr. Ja, deshalb ist es eigentlich eine gute Sache.
Gut, gut. Das war es dann von dieser Episode. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn es heißt Pixel-Stammtisch. Und wir würden uns natürlich auch über eure Unterstützung freuen. Könnt ihr machen auf Patreon, patreon.com/pixelstammtisch. Wir haben Facebook, facebook.com/pixelstammtisch. Das gleiche auch auf Twitter, @pixelstammtisch. Lasst uns ein Like oder ein Follow da, je nachdem. Schreibt uns Kommentare, wie ihr wollt. Macht, was ihr wollt, aber hört einfach auch in Zukunft unseren Podcast. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Deswegen freuen wir uns auch, wenn ihr uns das nächste Mal wieder einschaltet, wie schon gesagt. Und ich wünsche euch noch einen, oder wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
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 Und zwar hat Bethesda 3 neue Projekte in Arbeit.
Wow, das ist die schlechteste Version. Ich hab dir einen schönen Satz gegeben und du warst einfach halb so kurz und dann noch ein Scheiße, ja.
Ich bin noch heute nicht bereit, Felix.
Nein. Einmal mit Profis. Ah. Okay. Du sagst jetzt einfach, wir machen gleich eine kurze Pause und dann sagst du einfach.
Dann lese ich einfach den Satz hier vor. Insane. Ich sag meinen alten Satz nochmal.
Nein, du sagst einfach. Und dann sagst du, es ist bekannt geworden, dass Bethesda 3 Langzeitprojekte in Arbeit hat. Und dann liest du diesen Satz vor, der markiert ist. Und dann mache ich weiter, okay? Es ist bekannt geworden, dass Bethesda 3 Langzeitprojekte in Arbeit hat. Das schaffst du. Dass Bethesda 3 Langzeitprojekte in Arbeit hat. Okay.
Und das ist jetzt schon komisch an, wenn du nur den Satz vorliest. Bethesda, die sollen sich zahlen.
Okay, also es ist bekannt geworden, dass Bethesda... Ja.
Es ist bekannt geworden, dass Bethesda... Hör auf zu lachen, ich hab's sogar professionell gesagt.
Ich hätte noch 15
Minuten gebraucht.
Ja.
Ich trinke einfach was.
Das ist ungefähr die dümmste Aussage, die ich je gehört habe. Ich sollte nicht lachen, ich trinke lieber mal was. Dann habe ich die Pressure, wenn ich richtig los habe, dass ich dann alles vollrotze.
Wir lassen es einfach alles drin. Dann merken die Leute mal, wie professionell es hier abläuft.
Also können wir auch Zeit füllen.
Ja, finally. Ihr wolltet einen längeren Podcast, jetzt habt ihr einen längeren Podcast. So.
Keiner wollte einen längeren Podcast. Das ist eigentlich...
Nein, doch, es hat... Doch, das ist wirklich so.
Sag jetzt nicht, dass da irgendwie Kommentare kommen. Lüg uns doch
nicht
an.
Nee, mach ich auch nicht.
Insider-Infos.
Von Alex.
Ja. Mit mir. Ja. Okay. Ein bisschen ran.
Es ist bekannt geworden, dass Bethesda 3 neue Langzeitspiele in Arbeit hat. Die sollen...
Das ist ein fucking Langzeitprojekt. Keine Langzeitspiele.
Doch, Bethesda-Spiele sind Langzeitspiele. Hast du schon mal Skyrim gespielt?
Hättest du es nicht einfach lassen können, mir wäre das nicht aufgefallen.
Ah, oh, nein, das hat mich voll gestört, sorry. Langzeitspiele.
Oh, Felix, auch oh, einfach du kannst.
Nein, komm schon! Es ist wirklich nicht schwer, Fabi, wenn du nicht mal das hinbekommst.
Ja, aber Langzeitspiele, es sind bestimmt Langzeitspiele. Du musst nur dran glauben,
Felix. Wow. Rechtfertige dich nicht für deinen
Fehler. Ich bin hier 15 HTC-Handys.
War im Angebot. Nein, Spaß. Ach, egal, gleich nachher.
Es ist bekannt geworden, dass Bethesda 3 neue Langzeitprojekte in Arbeit hat. Die sollen sich zwar von den bisherigen Spielen des Unternehmers unterscheiden, aber dennoch in bekannt...
Verdammt, Mark!
Ja, so ein halber Schluck auf, den ich unterdrücken wollte.
Des Unternehmens, nicht Unternehmers. Das hatte ich einen Dude.
Oh, wir sterben. Alle. Bis wir das fertig haben.
Wir werden niemals fertig.
Wir sitzen doch als Skelette hier.
Ja.
Wir machen uns den Arsch. Wortwörtlich, der fällt dann einfach ab.
Fabi, es ist echt nicht so schwer. Nicht mal vorlesen
das kannst du. Das Problem ist, du betonst es auch so, dass es mega lustig ist. Ich weiß nicht.
Langzeitprojekte.
Ja, das habe ich wegen dir gesagt. Damit du es auch hörst, dass es Projekte sind.
Komm schon, das schaffst du. Ich glaube an dich.
Möchtest du es nicht um 10, 15 Minuten verschieben, einen Termin?
Schwierig.
Wir haben uns so beeilt, dass wir es hier
Fuck, halt die Fresse. Okay, er ist schon extra langsam gefahren.
Es ist nicht seine Schuld.
Ich kann nicht mehr, okay, machen wir einfach weiter.
Jetzt kann ich nicht.
Okay, was ist jetzt? Das habe ich jetzt nicht so hundertprozentig verstanden.
Wir erzählen es dir auf dem Sterbebett.
Ja. Ihr habt zusammen League of Legends gespielt und die Partie ging länger. Ihr seid solche Hurensöhne.
Eigentlich haben wir kurz vor 18 Uhr gesagt, okay, wir machen jetzt noch
ein. Ihr seid solche Spasten. Nein, ihr seid beide gefeuert, ihr Ärsche. Und do it like a mule.
Dann hat der einen noch gecued, dort schon sagt, wir 5 Minuten warten. Und dann ging das Spiel ewig, weil wir nicht surrendern wollen. Und
dann haben wir noch Verlage im Schluss.
Ihr seid die schlechtesten Podcast-Kamera. Oh nein. Okay.
Jetzt ist es raus. So.
Deswegen konntest du es auch nicht sagen. Gib's doch zu. Es hat dich
verlassen. Hat sich aufgestaut.
Ja. Wie ihr in der Q. So.
Das ist gerade so der Grips.